mal da bin. Der Podcast von und mit YouDerm and Friends. Folge 7. Ich bin Christine von YouDerm. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute moderiert zusammen mit mir die Dorit aus dem YouDerm-Team. Hallo Dorit, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Dorit und unser heutiger Gast, den könnten wir eigentlich fast auch schon zum YouDerm-Team zählen, oder?
Das ist total richtig.
Genau, weil er nämlich eigentlich schon mehrere Jahre als Referent für eins unserer wichtigsten Fortbildungsthemen im Rahmen Fit für die Praxis tätig ist. Und neben dem hat er auch noch zwei, drei andere Tätigkeiten. Und das musste ich mir aufschreiben, weil das echt komplizierte Namen sind. Und zwar ist er zum einen Chefarzt am Institut für interdisziplinäre dermatologische Prävention und Rehabilitation, netterweise abgekürzt mit IDERM in Osnabrück. Außerdem ist er auch noch Chefarzt an einem von 9 BG-Kliniken unter dem Dach der BG-Kliniken, Kliniken der gesetzlichen Unfallversicherung GmbH. Dankbarerweise auch das abgekürzt als BG-Klinikum Hamburg. Die Rede ist von Professor Dr. Christoph Skudlik. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, liebe Christine, liebe Dorit. Ja, vielen Dank für die Begrüßung, die ja fast schon den gesamten Zeitrahmen gesprengt hätte. Insofern finde ich es gut, wir können einfach bei IDERM bleiben mit den Standorten in Hamburg und Osnabrück. Das ist schon mal ganz praktisch. Und mit der Ehrenmitgliedschaft, die würde ich natürlich sofort annehmen. Ich weiß allerdings nicht, ob die Jugendorganisation der deutschen Dermatologen vielleicht irgendeine Altersbegrenzung hat und ich deswegen wieder rausfliege. Aber ansonsten, ja, erstmal vielen Dank für die nette Begrüßung.
Wir haben ja in der letzten Folge alle unser fast schon Geburtsjahrgang, zumindest unsere Generation, offenbart. Und ich glaube, du könntest da fast auch noch mit reinfallen. Wir bilden nämlich alles ab Generation X und jünger ab. Und ich würde jetzt rechnerisch sagen, bist du mit dabei? Also alles noch gut.
Wir starten einfach bei IDERM, also oder mit dem Begriff IDERM. Für uns alle ist es wahnsinnig interessant zu wissen, wie sich deiner Meinung nach die Berufsdermatologie grundlegend in den letzten Jahren verändert hat. Hat sie sich verändert? Und wenn ja, woran macht ihr das fest? Also in welcher Form? Und was hat das für die Konsequenzen? Also aus ärztlicher Versorgungssicht, deine persönliche Meinung.
Ja, also ich glaube, Berufsdermatologie hat sich in zwei Richtungen entwickelt, eine positive und eine weniger positive. Ich fange natürlich lieber mal mit der positiven an. Das hat auch was mit unserer Einrichtung zu tun, mit dem IDERM, dass eben Berufsdermatologie zunehmend eine besondere Spezialisierung geworden ist, die zum Beispiel mit Einrichtungen wie dem IDERM auch eigene Klinikstrukturen bekommen hat. Das heißt, Strukturen, wo wir wirklich uns nur auf berufsdermatologische Fragestellungen fokussieren können und wo die Berufsdermatologie nicht wie vielleicht in manchen anderen Kliniken als ein Nebengebiet nebenher läuft. Über diese Besonderheiten kann ich ja später vielleicht noch mal berichten. Also das finde ich schon mal sehr gut, dass wir also den Berufsgenossenschaften und vor allen Dingen den an Hauterkrankungen erkranken, solche ganz besonderen Versorgungsstrukturen, die genau auf diese Erkrankungsbilder und dann auch die Fortführung der Tätigkeit abzielen, die dafür gestrickt sind. Was allerdings sich ein bisschen negativ entwickelt hat, ist, glaube ich, wie die Berufsdermatologie in der Breite der Praxen gelebt wird. Also als ich in der Dermatologie angefangen habe, da hatte ich so den Eindruck gewonnen, in jeder Praxis läuft auch Berufsdermatologie irgendwie mit, mal ein bisschen intensiver, mal weniger intensiv, aber irgendwie wird es abgebildet. Und heute ist es doch so, dass in einer Vielzahl von Praxen die Berufsdermatologie nicht mehr stattfindet. Das mag an verschiedenen Faktoren liegen. Ein Faktor kann wirklich sein, dass das ganze Verfahren vielleicht auch aufwendig und komplex ist. Ein anderer Faktor mag sein, dass man einfach andere Schwerpunkte hat, weil die Dermatologie ja insgesamt sich so weiterentwickelt hat. Also da gibt es viele verschiedene Aspekte. Und insofern ist es natürlich mein Interesse, dass die Berufsdermatologie auch in den Praxen und auch in der Fortbildung möglichst breit aufgestellt ist. und auch viele erreicht, selbst die, die vielleicht im Rahmen ihrer Ausbildung da hier keinen besonderen Zugang gehabt haben, was ja zum Teil auch mal vorkommen kann. Also insofern bin ich euch sowieso extrem dankbar, dass ihr uns als Berufsdermatologen oder mir auch zum Beispiel mit dem regelmäßigen Workshop, den ich mit euch zusammen machen darf, dass ihr mir da diese Bühne dafür bietet.
Hast
Hast
du sonst
du,
noch,
achso.
Entschuldigung, hast du sonst noch andere Ideen, wie man vielleicht junge, ja, Berufsdermatologen nachziehen lassen kann? Also wie man die vielleicht noch weiter erreichen könnte? Oder sollte das beispielsweise, wir können ja ein bisschen rumspinnen, perspektivisch auch generell zur Ausbildung eines Dermatologen mit dazugehören?
Das gehört zur Ausbildung eines Dermatologen.
Naja,
Also
aber
wenn du
das
in
dann auch
den...
in der praktischen Art und Weise dann auch umgesetzt wird. Also Theorie ist ja, das eine Blatt ist geduldig, aber die Praxis sieht ja anders aus. Das hast du ja selber auch schon richtig festgehalten. Also was kann man da eventuell tun? Was sind da die Ideen? Gibt es Ideen?
Es gibt Ideen, aber letztlich muss ich dir auch sagen, denke ich da seit 25 Jahren irgendwie drüber nach, weil wir sind immer seitdem ja schon mit dieser kleinen Gruppe der sehr engagierten Berufsdermatologen mit diesem Thema betraut. Früher oder auch ein großer Aspekt ist tatsächlich, dass man immer hervorhebt, naja, diese besonderen Vergütungsstrukturen, die man hat, dass man außerbudgetär behandeln kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, aber mir ist es zu platt, immer darauf abzukochen. Weil ich finde, das wird auch weder den Erkrankten gerecht, noch wird es irgendwie unserer Arbeit gerecht. Ja, ich würde mich tatsächlich freuen, wenn einfach der Blick erweitert würde oder einfach da ist, dass es ganz wichtig ist, auch darüber nachzudenken. Und das ist das Wesen der Berufsdermatologie. Und man kann es dann ja letztlich auf viele Bereiche der Medizin übertragen, sich immer Gedanken zu machen. Warum hat jemand diese Erkrankung und was muss ich tun, damit das künftig nicht wieder auftritt? Also, dass ich nicht nur auf den Moment schaue, da irgendwas wegzutherapieren, sondern mir diese Gedanken zu machen. Das ist völlig klar, dass das im vielleicht hektischen Alltag nicht immer so umgesetzt werden kann. Aber ich erlebe tatsächlich immer dann, wenn wir neue Mitarbeitende bekommen, die ganz frisch von der Uni kommen, also sozusagen Neueinsteiger, die bei uns anfangen, dass die das total schätzen und verinnerlichen. Also das finde ich gut. Insofern würde ich mir freuen, wenn ich mir die Welt malen dürfte, das darf ich ja
Ja,
bei euch, würde ich
bitte.
sagen, alle machen ihre dermatologische Ausbildung in den verschiedensten Bereichen und Kliniken. Sie fangen aber alle in der Berufsdermatologie ein Jahr an. Das würde ich mir wünschen.
Okay.
Jetzt hast du zwar schon gesagt, die Abrechnungsstrukturen sind natürlich nicht primär das, worum es sich drehen sollte. Nichtsdestotrotz gehört es ja aber auch dazu, was sicherlich auch die Berufsdermatologie nicht ganz unattraktiv macht. Würdest du sagen, das ist ausreichend zum Beispiel bei niedergelassenen Ärzten auch so angekommen?
Ich denke schon, und zwar, also jedenfalls beim Teil, wir sehen das, wir können ja in der Berufsdermatologie sehr gut unterscheiden zwischen den Ekzemerkrankungen der BK5101 und der BK5103, dem beruflichen Hautkrebs. Und ich erlebe da, wenn wir auch die Meldezahlen sehen, wirklich ein unterschiedliches Verhalten in den Praxen. Bei der BK5103 ist es ja so, da hast du einen Patienten, in der Regel einen älteren Mann, der war Maurer oder Landwirt. Und er hat eben die Stirn und die Glatze voller aktinischer Keratosen. Und das bedeutet, das ist letztlich ein Dauerpatient, wo jedes halbe Jahr eine PDT gemacht wird, die über die BG nicht unattraktiv abzurechnen ist. Und das gleichzeitig ist das Meldeverfahren beim beruflichen Hautkrebs mit der BK-Anzeige, die ja nur eine Seite ist, relativ simpel. Und deswegen sehen wir bei der BK5103 relativ stabile Meldezahlen von knapp 10.000 Fällen im Jahr. Das ist in den letzten Jahren nicht runtergegangen. Das ist schon mal eigentlich ein Beleg dafür, dass wenn die Meldung relativ einfach geht und ich dann tatsächlich kontinuierlich auch immer wieder behandeln kann und das dann auch gut liquidieren kann, außerbudgetär, dass das funktioniert. Bei der BK5103, also überwiegend berufliche Handekzeme und Kontaktallergien, sieht es ja anders aus. Diese Patienten sind zum einen, das kann man ja so einräumen, manchmal ein bisschen anstrengend, zu Recht, weil man muss ja immer erklären, woher kommt das Handekzem, was spielt mit rein und man muss sich da natürlich Zeit nehmen. Und zum anderen ist das, was bei dem Handekzem und bei der Kontaktallergie ja liquidationstechnisch ganz attraktiv ist, vor allen Dingen die Epikutantestung, die allergologische Diagnostik. Die machst du aber in der Regel nur erstmal einmal am Anfang. und dann ist sie getan. Und zusätzlich haben wir im Moment ja in den Praxen und insgesamt die Situation, dass wir nur noch eingeschränkt epikutante Substanzen zur Verfügung haben, jedenfalls auf dem deutschen Markt, sodass wir eben auch dann sehen, dass die 5101, also das Handekzem, im Moment eher weniger attraktiv ist. Und hier sehen wir auch einen kontinuierlichen Rückgang der Meldezahlen, also in den letzten 10 Jahren von jährlich 25.000 auf jetzt unter 14.000. Das kann nicht daran liegen, dass es weniger
Wahnsinn.
Fälle gibt. Ja, also, daran sehen wir, die Dermatologen in den Praxen sind die gleichen. Also dieses eine Krankheitsbild, ja, das wird immer gleich stark gemeldet und das andere geht im Moment runter. Und das kontinuierlich, aber da sind wir dran, versuchen aber auch neue Zugangswege zu finden. Da können wir später noch ein bisschen drüber sprechen. Also wir haben da schon Ideen.
Sehr gut.
Ja.
Apropos Krankheitsbilder, ohne jetzt allzu sehr auf die Themen Klimawandel und Umweltveränderung einzugehen, das wäre ein anderer Podcast, aber würdest du sagen, dass auch in dem Bereich sich etwas auf die speziell berufsdermatologischen Krankheitsbilder ja ausgewirkt hat? Oder ist das ein allgemeines medizinisches und dermatologisches Thema?
Also spontan würde ich mir da jetzt einen besonderen Aspekt zur Berufsdermatologie, was die Krankheitsbilder angeht, würde ich jetzt zunächst nicht sehen, muss ich sagen. Es war ja selbst so, auch zum Beispiel in der Pandemie, war ja auch die Überlegung, was ist jetzt nicht direkt Klimawandel, aber ist ja auch, denke ich, ein großes Thema, was ja die Gesellschaft erreicht hat, dass wir möglicherweise ganz viele Corona-Handekzeme sehen beruflich. Die sind möglicherweise auch aufgetaucht, aber letztlich gemeldet wurde davon nichts. Also im Moment von diesen Einwirkungen sehe ich eigentlich relativ wenig. Ich glaube, es sind tatsächlich eher konkrete Situationen an den Arbeitsplätzen, in den Arbeitsbereichen, die insgesamt mit reinspielen. Man könnte natürlich sagen, Klimawandel spielt beim beruflichen Hautkrebs eine Rolle. Nun sind aber die Personen, die wir da sehen, die gemeldet werden, ja alle durchweg über 70 Jahre alt. Das heißt, die haben ihren Schaden in den 60er, 70er und 80er Jahren erlitten.
Auf der klassischen
Vielleicht
Baustelle, ja.
sollte man also deine Frage nochmal in 20, 30 Jahren diskutieren und vielleicht sehen wir dann noch einen zusätzlichen Effekt. Den wollen wir natürlich nicht sehen, weil wir ja jetzt uns alle, und das hat ja nicht nur was mit Berufsdermatologie zu tun, uns doch mehr um gerade was UV-Lichtschutz angeht, um Prävention bemühen. Da ist ja die Dermatologie wirklich stark.
Aber eine andere sehr, sehr große Veränderung in der Welt ist vielleicht auch noch spannend zu betrachten, und zwar das Thema Digitalisierung. Und die greift ja natürlich im weitestgehenden Sinne positiv auch auf die Medizin über, aber auch auf Berufe, auch auf die Arbeitsfelder und die Arbeitsweise, den Umgang mit gefährlichen Substanzen, mit eben einfach mit gefährlichen Situationen. Hat das irgendwelche Auswirkungen gezeigt? Also Verbesserungen vor allem, Digitalisierung, Automatisierung, alles, was wir heute schon mit Automatisierung und KI zum Beispiel lösen können, statt mit Handarbeit?
Eine gute Frage. Wir sehen aber relativ stabil immer die gleichen Berufe in den letzten Jahren, wo die Personen eben berufliche Handekzeme erlitten haben. Und ich glaube, das sind die Berufe, wo du mit KI und Digitalisierung nicht so weit kommst. Also es sind die Pflegeberufe. Sind die Körperpflegeberufe wie die Friseurin. Es sind handwerkliche Berufe wie die Köchin, der Koch, die Floristin, das sind alles Berufe, da wird nicht digitalisiert. Und das sind die Bereiche, die ich schon vor 20 Jahren gesehen habe und die ich auch weiterhin sehe. Also insofern spontan fiel mir eigentlich nur zunächst mal ein, die Laptop-Dermatitis. Das ist das Erythema ab Ikne der Oberschenkel, wenn da immer der Laptop drauf liegt und warm ist. Aber ansonsten, ich glaube, bei den klassischen berufsdermatologischen Berufen sehen wir eigentlich weiterhin dass die KI da nicht eine besondere Rolle spielt. Jetzt, wo du es so erzählst, überlege ich, und dem müsste ich nachgehen, ich kann es dir nicht beantworten. Wir haben früher sehr viel mehr Zahntechniker gesehen. Und im Moment Zahntechniker, da müsste ich aber, das ist, da bringst du mich auf eine gute Idee und ich kann sie euch leider nicht beantworten, die Frage. Aber wo ich drüber nachdenke. Also Zahntechniker, das ist ja eine sehr filigrane handwerkliche Tätigkeit mit sehr potenten Allergenen, mit diesen Acrylaten und Metacrylaten. Und das war früher in unseren Kollektiven eine ganz große Gruppe. Und es stimmt, die ist eigentlich verschwunden. Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass möglicherweise da Bearbeitungsschritte jetzt digitaler sind. Das kann ich gar nicht beantworten. Also das fällt mir spontan ein. Ich kenne den Grund nicht.
Aber Digitalisierung ist vielleicht das Stichwort, Dorit.
Genau.
Genau, ich sehe schon, es brennt dir schon unter den
Ich
Nägeln.
wollte
Ich
es,
übergebe
genau.
an dich. Ich übergebe an dich.
Gehen wir mal ein bisschen weg von dem Thema Berufsdermatologie, aber bleiben bei digitalen Innovationen in der Dermatologie. Da hat sich ja wahnsinnig viel getan, finde ich persönlich, oder finden wir eigentlich alle. Gibt es für dich die Top 3 Innovationen, die du benennen könntest, so spontan? Das wäre mal interessant für uns.
Bei der Teledermatologie oder
Ja,
bei welchen?
generell digitale Innovationen in der Dermatologie. Das ist ja nicht nur bezogen auf die Teledermatologie, auch natürlich auch darüber hinaus.
Diagnostische Möglichkeiten, Behandlungsmöglichkeiten,
Hm. Ich glaube,
App-Entwicklung.
das müsst ihr rausschneiden.
Kein
Weil in der
Problem.
Berufsdermatologie, die Berufsdermatologie ist ein Fach, das tatsächlich dadurch gekennzeichnet ist, dass es eben zum Beispiel so viele Innovationen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich digital einen Körper scanne und versuche, zum Beispiel Pigmentmale zu differenzieren, das spielt in der Berufsdermatologie gar nicht so eine große Rolle.
Das ist richtig,
Und
aber wir wollen ja sozusagen mal kurz raus aus der
genau.
Berufsdermatologie und das zählt sicherlich zu einem der größeren Errungenschaften in den letzten Jahren, was du gerade gesagt hattest. Deswegen einfach mal kurz weg von dem Thema BG und
Okay.
einfach mal freispinnen, was sind für dich die persönlich, aus
Das
der
kann
Sicht
ich
eines
dir,
Dermatologen, so,
ja,
genau.
genau, das kann ich dir sagen. Es ist weniger was Digitales, sondern
Ja.
es ist tatsächlich, was mich extrem fasziniert, ist das, ist die molekulare Diagnostik. Weil wir ja, und möglicherweise habt ihr dazu einen eigenen Podcast, deswegen will ich es natürlich nicht zu sehr vertiefen, aber mich fasziniert es so, ich habe früher Dermatologie gelernt und dachte, es sei Natur oder Gott gegeben, je nach Sichtweise, dass es ein Ekzem gibt, dass es eine Psoriasis gibt und so weiter. Und habe jetzt erst kapiert, diese ganzen Bezeichnungen, das haben sich Kolleginnen und Kollegen zu Recht mal im 19. Jahrhundert überlegt, weil sie Veränderungen beschrieben haben. Und dass wir jetzt die molekulare Diagnostik haben und die jetzt noch so weit gebracht wird, wird, glaube ich, tatsächlich unsere diagnostische Welt und die Diagnosen, wie wir sie gelernt haben, komplett verändern. Also es wird nicht mehr das Ekzem geben und nicht mehr die Psoriasis. Und das finde ich wirklich, wirklich spannend, hochinteressant. Und es hat ja auch noch so viel Wert und Nutzen, weil wir jetzt ja zunehmend auch noch diese sehr viel individuelleren und spezifischeren Therapien haben und nicht mehr einfach auf ein Ekzem mit irgendwelchen Therapeutika schießen oder auf eine Psoriasis oder ähnliches, sondern weil wir dann wirklich sehr gezielt Krankheitsmuster behandeln können. Und insofern bin ich sehr, sehr gespannt, ob wir ich weiß nicht, in 10 oder 20 Jahren plötzlich im Braunfalko ganz andere Arten von Diagnosen stehen haben. Wo dann steht, früher nannten wir das Ekzem und wir wissen heute, es ist ein Bild aus, was weiß ich, so und so vielen immunologischen und genetischen Subtypen und es gibt Überschneidungen natürlich mit diesen Formen und so weiter. Das fasziniert mich wirklich, das finde ich wirklich toll.
Guck mal, ich
Und
glaube,
da
das
glaube ich,
schneiden wir auch
steckt
nicht raus. Das ist
echt,
nein,
da
nein.
steckt wirklich viel, viel Musik drin.
Potenzial auch drin, ja, absolut.
Ja.
Genau.
Digitale Innovationen sind ja nicht nur Bildschirme und irgendwelche KIs, die irgendwo arbeiten. Teledermatologie hast du gerade auch noch mit erwähnt. Bist du Fan oder nicht so?
Ach, sagen wir so, wenn ich mir die Welt malen würde, bin ich prinzipiell nicht Fan. Weil ich es immer besser finde, man hat jemanden vor sich, man kann auch, wenn man gefragt hat, anfassen. Ja? Also ich fasse immer Patienten an, aber ich frage natürlich auch vorher, ja, ob ich sie anfassen darf und sowas. Aber die Situation ist ja nun mal so, wie sie ist. Zum Beispiel unsere Patienten kommen von weit her. Und wenn wir sie eben nachverfolgen oder nach weitere Sprechstunden anbieten, dann bin ich sehr, sehr froh, dass wir das jetzt können mit Teledermatologie. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist jetzt auch wiederum losgelöst von unserem speziellen Gebiet, ist der Zugang den Patienten zu unserem Gesundheitssystem haben. Und das ist etwas, was mich wirklich stört, was wir nicht schuld sind in der Dermatologie, aber dass, glaube ich, viele, viele Patienten keinen Zugang zu Dermatologie haben, zu Fachärzten haben, sehe ich als ein wirklich großes Problem. Mir war das gar nicht so klar, aber wenn wir ja auch zum Beispiel auch Nachfragen haben, wie ist der Verlauf gewesen bei einer Hauterkrankung, kriegen wir die Antwort, ich habe über ein Jahr keinen Termin bekommen. Und wenn das jetzt, sagen wir mal, durch teledermatologische Angebote zumindest aufgefangen wird, ist es eine Entwicklung, die zumindest hilfreich ist. Ich würde mir wünschen, es wäre ganz anders. Wir könnten darauf verzichten. Aber nun ist es, wie gesagt, wie es ist. Und insofern finde ich es auch gut und wir wollen es eben auch nutzen. Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass sich die Dermatologie oder die Medizin insgesamt weiter spezialisiert. Dass nicht nur in der Berufsdermatologie, auch in anderen Bereichen, da sitzt eben der Spezialist irgendwo in Deutschland in einer bestimmten Ecke des Landes und Patienten können eben teledermatologisch einen Zugang haben. Also Fan bin ich nicht, aber es ist eben die zweitbeste Lösung, weil es die erstbeste leider nicht mehr gibt.
Wenn es denn der Versorgung dient, zum Beispiel. Ja.
Ja.
Und ich könnte mir auch vorstellen, wir haben ja, wie gesagt, gerade erst den Generationen-Podcast oder die Podcast-Folge gehabt, dass eine nachfolgende Generation an jungen Ärzten ja auch digitaler tickt und denkt. Und vielleicht kann man die auch wieder für viele andere Dinge mehr begeistern, wenn wir wissen ja, dass doofe Routinearbeiten erledigt werden können oder eben schwierige, komplexe Aufgaben, aber auch, also durchaus vielleicht auch ein Weg nochmal dahin, solche Sachen wieder mit ein bisschen mehr Begeisterung füllen zu können.
Aber dafür, genau, aber dann, jetzt muss ich doch wieder auf mein Spezialgebiet zurückkommen. Das ist die Berufsdermatologie und zwar KI in der Berufsdermatologie. Da habe ich wirklich interessante Erfahrung gemacht. Eine Kollegin, die sich auch mit Berufsdermatologie beschäftigt, in der Praxis das erfolgreich macht, hatte eben Gutachtenauftrag bekommen und hat gesagt, kannst du nicht mal drüber lesen, ne, weil du machst nicht so viel Gutachten. Und dann habe ich dieses Gutachten gelesen und wenn man Laie ist, klang es irgendwie schlau. Und wenn man aber sagt, man versteht ein bisschen was von der Materie, war es ein völliges Geschwafel. Ja? Und dann habe ich gesagt, was hast du denn da gemacht? Und dann hat sie gesagt, ich habe die Fragestellung in die KI gegeben. Ja? Also, also
Okay.
tatsächlich komplexe Gutachten zu erstellen über KI, glaube ich, gelingt bislang zumindest nicht. Ja? Das kann man sagen.
Ist
Also
natürlich die
höchst.
Frage, welche KI war es? Also wenn ich das in ChatGPT 4.0 setze, dann wird es wahrscheinlich nicht sehr
Ja.
professionell medizinisch, aber könntest du dir vorstellen, dass es dahingehend irgendwann auch bessere, man nennt es ja Large Language Models, gibt, die auf spezielle Themen zugespitzt sind, die dann auch in der Medizin solche Aufgaben etwas spezieller übernehmen können, auch professionell und hochwertig?
Genau, also ich kann mir das grundsätzlich vorstellen, zumindest was dann auch sagen wir mal, Beurteilung von Allergenen angeht und ähnliches. Die letzte Schlussfolgerung, finde ich, sollte tatsächlich immer noch der Experte oder die Expertin haben. Aber ich wollte nur sagen, Stand heute von dem, was ich so mitbekommen und gelesen habe, funktioniert so noch nicht, jedenfalls in der Breite. Und am Ende könnte ich mir aber schon natürlich vorstellen, das geht ja alles voran in der Entwicklung. Aber ich denke, man muss es natürlich auch ordentlich füttern. Nun ist das wieder so ein Spezialgebiet, ich wüsste nicht, wer es richtig füttert. Aber weil es ist ja so ähnlich wie, sagen wir mal, Gerichtsurteile. Ja? Wenn ein Richter ein Urteil fällt, dann hat er das ja auch so gemacht, dass er verschiedene Erkenntnisse vorgelegt bekommen hat, die bewertet und am Ende seine Schlussfolgerung zieht. Manchmal gibt es da ja kein richtig und kein falsch, sondern einfach eine dann abschließende Bewertung. Aber ich denke mir, großteilige Vorbereitung, also ich denke auch so zum Beispiel das Gutachten, aber dann natürlich auch Arztbriefe, ist ja klar, die haben natürlich sehr viel auch stupide Informationssammlung und da kann man wahrscheinlich 80% in der Zukunft gut damit abfangen. Das würde natürlich allen die Arbeit erleichtern.
Mit Daten hast du aber natürlich ein großes Thema angeschnitten, wo es in den Bereich KI reingeht. Wir haben natürlich gerade in der Dermatologie auch sogenannte Gaps bei Datensammlungen. Zum einen wissen wir, in der Medizin allgemein gibt es eine große Lücke, was männliche und weibliche Daten angeht. Also es ist ja immer noch so, dass vieles in der Medizin ursprünglich an männlichen Körpern und Organismen erforscht wurde. Und wir haben gerade in der Dermatologie natürlich auch noch das Thema der Hautfärbung der Ethnien, die auch, wo die alles, was nicht weiß ist, komplett unterrepräsentiert ist. Also ist hier wahrscheinlich eh noch viel, viel, viel Arbeit zu
Ja.
erledigen, bevor man hier auf zuverlässige und funktionierende Daten wirklich zurückgreifen kann. Genau.
Absolut, absolut, ja.
Ja. Bist du grundsätzlich jemand, der gerne digitale Devices so im Alltag benutzt? So ganz
Nein,
generell?
nein.
So gar nicht.
Nein, nein, ich verweigere mich dem nicht aktiv, aber nee, es findet nicht so richtig bei mir statt, muss ich
Man
mich
entkommt dem ja
leider
fast
outen.
nicht mehr, oder?
Nee, eigentlich nicht.
Ja,
Gefühlt.
da wo es ist, mache ich es mit, aber es ist nicht so, dass ich also hab irgendwie genug anderes zu tun, ehrlich gesagt. Tatsächlich habe ich auch genug anderes zu tun, was tatsächlich sehr analog ist. Also sei es beruflich wie privat, habe ich doch eher mit Menschen zu tun und brauche auch gar nicht so viel weitere Unterstützung, glaube ich. Da komme ich mit E-Mail und WhatsApp und so ganz gut zurecht. Mehr brauche ich nicht.
Du,
Überwiegend.
du, weil du es selber ansprichst, beruflich und privat, du hast ja auch Familie, ne?
Ja.
Inklusive Kind oder Kinder. Da würde mich am meisten interessieren, ich habe am Anfang vorgelesen, Chefarzt hier, Chefarzt dort, Referent bei Juderm und so weiter. Wie kriegst du das unter einen Hut? Wie funktioniert sowas?
Ja, tatsächlich ist es schon manchmal auch schwierig, dass man das Gefühl hat, man kann da nicht allem so gerecht werden. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich kann dann immer überall präsent sein, wo es dann vielleicht auch familiär erforderlich ist. Aber wir versuchen das schon möglichst hinzubekommen. Was zum Beispiel bedeutet, also ich wohne in Osnabrück. Wir haben ja die zweite Abteilung in Hamburg, dass ich überwiegend nicht in Hamburg übernachte. Dass ich dann also morgens hinfahre, abends runterfahre zum Beispiel. Ne? Das ist schon so. Nun habe ich aber auch eine große Tochter, die wohnt jetzt aber zufällig in Hamburg. Das wiederum hat dann auch manchmal zur Folge, dass ich die Möglichkeit habe, dann auch da zu bleiben. Also das kann man manchmal dann auch ganz gut verbinden. Aber tatsächlich ist das ein Punkt, wo ich wirklich sagen muss, es ist nicht immer einfach, und das mache ich jetzt gar nicht bezogen jetzt auf mich, sondern auch insgesamt für alle, die Kinder haben und im Beruf stehen. Das sollte man nicht unterschätzen. Das muss man tatsächlich klar sagen. Und glaube ich, müssen Vorgesetzte auch Rücksicht nehmen.
Wie
Absolut, wie immer ein
machst du das
Balanceakt.
als Chefarzt in deinen eigenen zwei Bereichen? Wie sorgst du dafür, dass deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowas wuppen können, Familie und Beruf?
Na, die Berufsdermatologie hat einen Vorteil, sie ist überwiegend planbar. Ist so. Und ich muss sagen, ich habe an beiden Standorten jeweils ein ganz tolles Team, die sich da auch viel auch selbst unterstützen. Die Teams sind, wie das in der Dermatologie typisch ist, großteilig weiblich. Das muss man auch sagen, haben da ob wir es nun gut finden oder nicht, ist es nun mal so, dass überwiegend auch, glaube ich, bei meinen Mitarbeitenden die Frauen, die weiblichen Mitarbeiter, die sind, die sich verstärkt vielleicht sogar um die Kinder kümmern muss, aber nicht in allen Bereichen so sein dringend. Also wir haben da keinen besonderen Plan. Ich glaube aber, hoffe, dass das tatsächlich auch so wahrgenommen wird, wenn einer irgendwie private Probleme hat oder was ist, dann bleibt er halt zu Hause und kümmert sich. Das ist so. Gleichzeitig geben die Kollegen das aber auch dann zurück, weil sie dann nämlich auch sagen, gut, Aufgaben, die man auch zu Hause erledigen kann, irgendwas Korrektur lesen, mache ich dann von zu Hause aus und so. Also ich glaube, das ist ein Geben und Nehmen. Und das ist tatsächlich in der Berufsdermatologie vielleicht besser umsetzbar wie in der Unfallchirurgie, ne? Wenn da das Schadensereignis eingerollt wird, da kannst du nicht weggehen. Ne? So ein Gutachten oder so, das kannst du auch übermorgen noch diktieren.
Wir haben in der letzten Folge unseres Podcasts darüber diskutiert, wie sich der Wandel der Generationen in Bezug auf Arbeitseinstellung, auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auf Erwartungshaltungen etc. auswirkt und haben da auch ziemlich diskutiert, ehrlich gesagt. Also wir sind uns nicht immer einig, wir haben auch viel Feedback bekommen. Und das würde mich auch interessieren, wie du das in deinem Arbeitsumfeld bemerkst, ob das auch ein Thema ist, dass jetzt die neue Generation junger Ärzte ja andere, ein anderes Bild auch von ihrem Beruf hat oder grundsätzlich davon, wie man arbeitet, wie viel man arbeitet. Ja.
Andere Prioritäten vielleicht setzt, ne?
Ja. Also Stichwort Generation Z, das sind ja noch nicht ganz die fertigen Ärzte, aber in diese Richtung geht es.
Ach, ich würde das gar nicht so dramatisieren. Ich würde es vor allen Dingen nicht Generationenkonflikt nennen. Tatsächlich, jetzt kommt die Geschichte, Opa erzählt vom Krieg. Ich habe ja meine Facharztausbildung begonnen Ende der 90er Jahre. Da war das tatsächlich so, wenn, also weiß nicht, ob das an allen Unikliniken war, aber da, wo ich war, war das eben so, da wurden die Dienste gemacht und der nächste Tag wurde auch durchgearbeitet. Und wenn dann abends dann noch um 6 eine Besprechung war im Histo, Mikroskop und erinnere ich mich, habe ich noch vor Augen, wie dann gesagt worden ist, ja, Kollege so und so hat sich abgemeldet, hatte gestern gearbeitet, die ganze Nacht Dienst und ist jetzt um 17 Uhr nach Hause gegangen, kam dann der Spruch, aha, der fängt an zu schwächeln. Das war damals normal, das hat
Ja.
man dann so hingenommen, hat ja auch alle getroffen, insofern. Ja, ist halt so. Und ich bin der Überzeugung, so kann man mit Mitarbeitern nicht mehr umgehen. Und konnte man auch früher konnte man mit denen so umgehen. War wohl so. Aber ich finde das völlig okay, wenn man da seine eigenen Prioritäten setzt. Also ich sehe das nicht als Generationenkonflikt. Es ist halt so, wie es ist. Und ich erlebe jedenfalls, ich kann ja immer nur für die sprechen, die bei uns arbeiten. Ich erlebe die alle hoch motiviert und glaube aber auch, dass Menschen gesünder sind, wenn sie nicht ausgebeutet werden.
Wir haben ja vorhin das Thema Versorgung schon mal kurz angesprochen. Da geht es ja auch darum, wie viele Niederlassungen gibt es, gerade auch nicht nur in den Städten, sondern auch auf der breiten Fläche, auf dem Land, wo es ja momentan zu verzeichnen ist, dass es nicht gerade mehr wird. Da haben wir ein Thema, ein ganz großes.
Ja.
Das ist kein alleiniges dermatologisches Thema. Ich würde dich aber trotzdem gerne mal um deine Wahrnehmung fragen. Zum einen ist das, würdest du das auch so sehen? Und zum anderen, warum lassen sich aus deiner Sicht nicht mehr sehr viele mit kassenärztlichen Sitzen nieder? Da gibt es auch eine Bewegung aktuell, ne? Leider.
Ja, also da ich selbst nicht natürlich nie in der eigenen Praxis tätig war, obliegt es mir nicht unbedingt darüber zu urteilen. Aber naja, ich glaube, das hat natürlich auch was mit der Generation zu tun. Also ich glaube, der eine Punkt ist, dass wir mehr Ärztinnen und Ärzte haben, die sich lieber anstellen lassen und keine eigene Praxis gründen wollen. Das ist so. Und das ist auch in Ordnung, aber es war früher halt anders. Und ja, und das andere ist tatsächlich, dass natürlich, klar, man will auch Lebensqualität und Geld verdienen, ist ja auch legitim. Und ich vermute, das kann man beides, wenn man eben an Kultur und anderem interessiert ist, natürlich in einer großen Stadt oder in einem Ballungsgebiet besser haben als auf dem platten Land. Ich finde durchaus das Landleben sehr attraktiv. Ich habe viele Jahre nicht in Osnabrück in der Stadt gelebt, sondern Osnabrück ist natürlich auch nicht Hamburg oder Berlin, ist mir schon klar, aber es ist trotzdem eine Stadt und eher ländlich gelebt. Ich fand das großartig. Aber die Mehrheit sieht das halt anders.
Was waren
Tja.
deine Kriterien, dich damals nicht für eine eigene Niederlassung zu entscheiden?
Ach, das hat was mit persönlichem Lebensweg zu tun. Das war gar nicht so strategisch. Also ich hatte am Ende meiner Weiterbildungszeit, ich hatte so verschiedene Stationen, war ich tatsächlich auf das Fachgebiet, auf das Spezialgebiet Berufsdermatologie gestoßen. Und da gab es eben gab nur zwei traditionelle Standorte oder besondere Standorte zu der Zeit. Das war einer in Heidelberg bei Professor Diepgen und der andere in Osnabrück bei Professor Schwanitz. Und ich brauchte noch ein Jahr Weiterbildung. War vorher in der Schweiz, kam also aus der Schweiz, musste noch ein Jahr nach Deutschland und bin dann hier nach Osnabrück, um meinen Facharzt abzuschließen und wollte diese besondere Expertise haben. Und wollte dann zurück eigentlich in meinen Heimatort oder in meine Heimatregion, um mich da niederzulassen. Und ich bin da einfach hängen geblieben. Ja, mir hat das dann Spaß gemacht und habe das Gefühl gehabt, habe mich da wohlgefühlt, Familie hat sich wohlgefühlt und bin da auch in gewisser Weise gefördert worden, war so mein Eindruck. Und dann bin ich da einfach dabei geblieben. Also ganz ehrlich, es gab keine besondere Strategie. Ne?
Hätte so oder
Keine
so
besondere
kommen
Entscheidung.
können.
Ja, genau, muss ich ja
Aber so ist
quasi.
es ja häufig manchmal, ne? Es ergibt sich
Ja.
einfach irgendeine Situation und man hat vorher zwar einen Plan, zumindest einen groben Plan, und dann kommen besondere Menschen oder Umstände oder eine Arbeitsstätte, die einen bindet und begeistert, und schwuppsdiwupps ist der Plan verworfen. Und
Genau so.
so ist das,
So.
ne? Also von dem her Flexibilität. Wo wir jetzt schon ein bisschen im persönlichen Thema drinne sind, würde ich ganz gerne unser Work-Rap machen.
Oh ja,
Christina, oder?
den haben wir vorhin gar nicht gemacht. Christoph, das ist
Das
nämlich
bietet sich
so,
jetzt an.
genau, weil wir wollen natürlich unsere Podcast-Gäste nicht immer nur mit ihrem ganzen beruflichen und Karrierehintergrund vorstellen, sondern auch mal ein bisschen ans Eingemachte gehen und auch so ein bisschen ja, Sichtweisen kennenlernen und Lieblingsessen oder irgendwie sowas. Deswegen haben wir einen
Aha.
Wordrap. Das heißt,
Ein
ich,
was ich, das habt ihr so schnell
das,
ausgesprochen, ich habe das nicht verstanden.
ein
Ein was,
Wordrap.
ein Word?
Rap,
R ein
R-A-P.
Word-Rap, okay,
Ja,
ja.
wir rappen jetzt hier nicht los, keine Sorge.
Aha.
Das ist nur so ein Begriff, der sich dafür mal festgefressen hat. Es funktioniert einfach so, dass ich dir einfach zwei entgegengesetzte Begriffe entgegenrufe und du
Okay.
musst einfach schnell aus dem Bauch heraus dich für einen entscheiden, und wir werden danach ein vollständiges Psychogramm von dir entwerfen, und
Verstehe.
das ist ab sofort in Stein gemeißelt, gibt dann auch kein Zurück. Also ich lege einfach mal los. Familienkutsche oder Flitzer?
Familienkutsche.
Forscher oder Praktiker?
Forscher, Forscher, Forscher mit Abstrichen in die Praktik.
Hausmannskost oder Sterne essen?
Hausmannskost.
Oh, und was? Da muss ich kurz den Wordrap unterbrechen. Was ist deine Lieblingshausmannskost?
Boah, da kann ich aber viel sagen. Also ich esse gerne sowas wie Rouladen und ich esse gerne deftigen Pfannkuchen. Also da gibt es echt einiges. Da kann man mit vielem Freude machen.
So richtig Omas Küche, sehr
Ich
gut.
habe aber auch nichts gegen gute Küche. Also gegen, sagen wir mal,
Sterneküche.
genau.
Leseratte oder Netflix-Junkie?
Leseratte. Aber tatsächlich zunehmend jetzt in die andere Richtung. Also man soll es ja direkt festlegen, ne? Aber da muss ich sagen, das hat sich ein bisschen verändert, dass ich gerade. Es gibt so ein paar Netflix-Serien, wo ich tatsächlich jetzt mal hingeblieben bin.
Und guck mal, da haben wir dich digital schon gekriegt.
Ach
Aha.
so,
Netflix ist natürlich eine Entwicklung des
ja.
digitalen Zeitalters. Und ich habe dir
Hm.
gesagt, man entkommt dem nicht. Das ist einfach
Ja.
so.
Ja.
Übrigens, ich habe in dem Fall tatsächlich Hörbücher für mich entdeckt, weil das ist dann nicht mehr Papier lesen. Es kommt so ein bisschen der Geschwindigkeit in der heutigen Zeit entgegen. Man kann viel im Auto oder in der Bahn erledigen durch Hörbücher und kann trotzdem noch ein bisschen am Buch hängen bleiben. Ich finde das einen guten Mittelweg. Machen wir mal weiter. Winter oder Sommer?
Sommer.
Oh, das kam schnell und eindeutig.
Ja.
Stadt oder Land? Hast du schon ein bisschen was zu gesagt?
Jetzt Stadt.
Jetzt Stadt hört sich an wie geht ja nicht anders, aber wenn du noch mal wählen könntest?
Stadt.
Trotzdem. Hund oder Katze?
Und
Oh, Gott sei Dank. Richtige Antwort. Oh, das ist jetzt eine UDM-interne Frage. Lakritze, hot oder not? Gut die Antwort
not,
überlegen.
not,
Oh, yes!
not, not.
Ein Punkt auf Christins Seite. Es gibt ja bei Lakritze gibt es ja nur Sterben oder glücklig sein. Dazwischen kennt man nichts. Nee, geht gar nicht, oder? Ist voll eklig, finde ich auch. Genau, so fühlt sich ein Wordrap an. Jetzt wissen wir alles über dich. Es gibt kein Entrinnen. Wir werden
Da bin
das.
ich froh. Ich hätte ja ganz andere Fragen kommen können. Ich bin froh, dass die nicht gekommen
Du
sind.
darfst gerne noch ein paar Vorschläge machen. Wir sind da offen.
Nein, nein, nein.
Nein, wir wollen ja nicht allzu viele Themen zum Rausschneiden hinterher kriegen. Dann dürfen wir es eh nicht senden. Dorit, ich habe den Faden verloren. Mach du
Ja,
weiter.
keine Sorge. Auch eine typische Julian-Frage und auch unsere Gäste ein bisschen näher kennenzulernen. Wie entspannt ein Herr Skudlik?
Ich gehe tatsächlich gerne alleine rauslaufen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und ich lese, ich frühstücke gerne an freien Samst- und Sonntagen sehr lange mit der Zeitung und mit der Familie, aber die dann auch irgendwie ihre eigenen Sachen machen kann. Das macht mir echt Spaß.
Altes Klischee, aber total in
Ja, ich weiß, es
Ordnung.
ist Klischee, nicht, weil total langweilig. Aber das ist halt so. Ich kann es leider nicht ändern. Ich kann natürlich auch anders entspannen. Pass auf, ich kann natürlich auch sagen, wenn es ein richtig stressiger Tag ist, aber es ist natürlich nicht, Gott sei Dank, dann nicht oft, dann kann es auch mal sein, so einmal im Monat, dass ich dann wirklich abends auf dem Sofa in Pralinen oder in Schokoeis versinke. Das kann ja auch mal entspannen.
Oh, jetzt
Aber
nähern wir
wenn
uns wieder
du.
dem interessanten Bereich.
Ja.
Alleine laufen gehen, also wirklich. unser Podcast heißt ja, wo ich schon mal da bin. Das ist ja die berühmte Frage, die jeder Patient hat, wenn alles geklärt ist und man schon am Durchwinken ist für den nächsten. Ach, Herr Doktor, wo ich schon mal da bin. Das machen wir auch hier so, wo du schon mal da bist, Christoph. Was denkst du, wo können wir als Juderm oder auch als Berufsverband in Zukunft noch mehr tun, um zum Beispiel auch dein Thema Berufsdermatologie noch stärker zu unterstützen und ja, mehr überhaupt mehr dafür zu tun, dass es wieder oder nicht wieder, dass es überhaupt ein interessantes Thema auch in den Niederlassungen bleibt?
Also erstmal finde ich es gut, ihr habt es regelmäßig. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ich glaube, was man tun könnte, wäre, die Mitglieder von Juderm oder diejenigen, die bei euch dabei sind oder die eure Beiträge an euren Veranstaltungen teilnehmen, fragen, was sie wollen, was sie brauchen. Ich glaube, das fände ich erstmal gut. Das wäre das, was mir spontan einfällt. Also erstmal das Thema weiter beibehalten, da wäre ich sehr, sehr dankbar. Aber ich weiß halt nie, präsentieren wir das Richtige? Wollen die vielleicht was anderes haben? Wir haben jetzt, da kann ich ja ein bisschen Werbung machen, wir haben uns da ja auch Gedanken gemacht im IDERM. Und ich habe eine junge Fachärztin, Oberärztin, ist die Lara Obermeier. Und wir machen jetzt zum Beispiel gerade kleine Videos, die heißen Berufsderma in 60 Sekunden. Und wollen quasi gar nicht jetzt einen Vortrag halten, eine Stunde, sondern den, der es interessiert, der vielleicht meint, dass er braucht oder dass er eine Frage hat da und dazu. Und das wollen wir. Wir sind gerade dabei, das zu tun. Wissen aber auch nicht, ob es das ist, was gewünscht ist, um das Thema näher zu bringen. Insofern wäre tatsächlich die Frage, dass wir einfach die Kolleginnen und Kollegen fragen, was wollt ihr denn? Was braucht ihr denn? Was schreckt euch ab?
Ja, das ist es wahrscheinlich auch. Was schreckt euch ab? Warum ist es nicht eh schon längst ein super Thema? Aber du hast gerade auch noch was Interessantes angesprochen. Das würde mich auch noch interessieren. Videos. Ist das aus deiner Sicht ein Fortbildungsformat der Zukunft? Mehr Videos, mehr On-Demand Lehrstoff?
Ich glaube schon, wir haben ja mal gemeinsam vor ein paar Jahren auch was gemacht. Und ich glaube, das war aber eher so, auch von mir so anfängerhaft. Da haben wir dann eher so einen 2 Stunden Vortrag aufgezeichnet und dann in 4 Häppchen unterteilt. Bin mir nicht mehr sicher, ob das heute so zeitgemäß ist. Auch das ist wiederum eine Frage, die ich nicht abschließend beantworten kann, die du mir gestellt hast, weil ich nicht weiß, wie Personen heute lernen. Ich habe früher tatsächlich aus Büchern gelernt und fand das gut. Möglicherweise tun das heute noch viele, aber andere lernen eben ganz anders. Ich kann die Frage nicht abschließend beantworten.
Ich schon,
Deswegen
also
wollte,
beziehungsweise abschließend vielleicht nicht, aber zumindest ergänzen. Es ist in der Tat so, wenn man sich mit, ja, in Anführungsstrichen, jüngeren Kollegen unterhält, nicht unbedingt, wie lernt ihr, aber was erwartet ihr oder was wünscht ihr euch, dann kommt immer wieder das Gleiche. Kurze Videos, kleine Snippets, Erklärvideos sozusagen, Tipps und Tricks, wie machst du es? Also Videos haben schon eine große, große Präferenz und ja, aber wie du vorhin völlig gesagt hast, nicht die 2 Stunden Aufnahme, das macht gar keinen Sinn. Keiner guckt sich heute mehr sowas an. Aber kurze Videos, Erklärvideos, 5 bis 10 Minuten, 10 ist schon lang, aber sowas ist, glaube ich, schon wichtig. Das Buch wird es niemals ersetzen. Du brauchst beides und du brauchst auch die praktischen Erkenntnisse, aber diese Visualisierung, dieses Zuhören, dieses vielleicht auch optisch ein bisschen catching machen, also einfach schick machen, ne? Das kann man ja mal toll. Das ist auf jeden Fall etwas, was die Zukunft sein wird und wo man mehr aufbauen sollte, um bestimmte Themen interessant zu halten, ne? Oder spannend zu halten.
Gibt ja auch
Jetzt
immer
sind wir
mehr
ja.
da ein bisschen mal auf dem richtigen Weg. Also wie gesagt, wir nennen das ja Berufsderma in 60 Sekunden.
Ja,
In der
super.
Regel sind es dann trotzdem 90 Sekunden.
Immer noch super.
Ja, wir sind gerade eben dabei, erklären es auch wechselhaft, also nicht immer der gleiche, mal auch gemeinsam. Und dann würden wir einfach die verschiedenen Begriffe und Themen einfach einzeln dargestellt als entsprechende Schnipsel anbieten und sozusagen in ein Format stellen. Wenn es fertig ist, schicke ich euch das mal, dann könnt ihr euch das mal angucken, was ihr davon
60
haltet.
Sekunden, 60 Sekunden ist ein guter Ansatz. Ich glaube, in Social
Ja.
Media gilt so 30 bis 60 Sekunden. Die Aufmerksamkeitsspanne ist angeblich nicht mehr höher, wobei ich hoffe, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Dermatologen doch noch ein bisschen mehr kann als das. Aber interessanterweise, also Apps sind ja im medizinischen Bereich nicht nur im diagnostischen Bereich oder für Patienten etc. verfügbar, sondern auch immer mehr im Ausbildungs- und Fortbildungsbereich im Vormarsch. Also Lernapps,
gerade dieses,
ja.
genau, gerade dieses Konsumieren digitaler Inhalte, alles mit Bewegtbild, alles ein bisschen interaktiver. Das ist schon, glaube ich, ein Trend, der erkannt wird und immer mehr jetzt auch bedient wird. Also die digitale
Absolut.
Generation fordert es halt auch, ne? Klar. Christoph, am 26. April haben wir mit dir ja wieder ein Webinar geplant, ne?
Ja.
Berufsdermatologie für die Praxis. Ich würde gern, also zum einen natürlich jetzt hier wahnsinnig viel Werbung dafür machen, damit möglichst viele auch nicht nur Wiederholungstäter, sondern auch neue Zuhörer und Teilnehmer dazukommen. Magst du kurz mal so einen Abriss machen? Was erwartet die Teilnehmer in diesem Webinar? Was hast du geplant?
Also das besteht aus mehreren Teilen. Also der Eingang ist immer zu erklären, warum machen wir das überhaupt? Was hat der Patient davon? Was hat die Praxis und der Arzt davon? Weil das müssen wir wissen, dass es da Vorteile gibt, sonst macht es einfach keinen Sinn. Und ansonsten ist es thematisch immer in zwei Teile geteilt, weil eben in der Praxis sich ja auch zeigt, wir haben den Hautkrebs, der beruflich ist, und wir haben die BK5101 mit den Handekzemen. Wir müssen das unterschiedlich darstellen. Und dann geht es mir darum, wirklich die Basics zu vermitteln. Also, wie erkenne ich, dass ich überhaupt die BG einschalte? Wie melde ich richtig? Wie kann ich es mir so gestalten, dass das Melden nicht zu aufwendig ist? Dann gibt es praktische Probleme, die wir in der Praxis im Moment sehen. Wir haben keine Epikutantestsubstanzen. Wo kriege ich noch welche her? Wie gehe ich überhaupt damit um? Und dann gibt es noch einen wichtigen Aspekt, der jetzt auch neu dazugekommen ist. Wir haben eben sehr viele jetzt sehr effektive, aber natürlich auch kostenintensive Therapien. Biologika, topische Pan-JAK-Inhibitoren kennt ihr alles. Und da ist ja dann immer die Frage, geht das auch über die BG und was muss ich tun, damit es über die BG geht? Und ich würde gerne dann zusammen mit den Teilnehmern dann das gemeinsam praktisch erarbeiten, wie wir da vorgehen. Also das wäre so mein Plan, mein Ziel.
Und wir fordern unsere Hörer und Hörerinnen jetzt einfach mal auf. Wir haben es ja vor, du hast es vorhin angesprochen. Wer hat noch Fragen? Wo drückt der Schuh? Warum traut sich der ein oder andere vielleicht noch nicht ran? Gerne auch per E-Mail an info@juderm.de oder unter unsere Social Media Postings kommentieren, wer noch spezielle Wünsche an dieses Webinar hat, kann uns das gerne schreiben. Wir leiten das an dich weiter, sodass du quasi bis eine Stunde vorher natürlich
Na
noch deinen
klar.
kompletten Vortrag umschmeißt und im
Ja.
Zweifel auch alles neu machen würdest. Stimmt's?
Ja, auf jeden Fall. Also für Juderm ist mir da nichts zu aufwendig. Nee, aber
Nein.
nein, aber ich würde mich freuen. Also ganz ehrlich, darum geht es ja, davon lebt das ja auch. Ich will doch nicht irgendein Programm abspulen, was ich für wichtig halte. Also ich würde mich echt freuen, wenn die Kolleginnen und Kollegen vorher einfach ihre Fragen oder ihre Themen euch schicken und ihr das an mich weiterleitet, weil dann geht es, glaube ich, ist es noch gezielter. Das ist natürlich auch ein bisschen Wasser in den Wein. Diese Formate sind online und das ist auch gut so. Ich erinnere mich, das allererste, was ich gemacht habe, haben wir in Hamburg gemacht, im Basler Hof. Da war Dorit, glaube ich, auch dabei. Ich weiß gar nicht, ob du auch dabei
Ja,
warst.
richtig.
Ja.
Oh, ich glaube, ich war in
Und
fast allen dabei, aber
ich
ja.
meine auch, dass du da warst.
Ja.
Und das lebt natürlich noch mal ganz anders. Ne? Aber gut, auch das ist wie bei allen Sachen. Das hat eben zwei Seiten der Medaille. Ja.
Also wir können mit den digitalen Formaten, und das ist eins der Hauptgründe, warum wir da komplett umgestellt haben, einfach mehr mehr Leute ansprechen
Ja, das sehe
und
ich absolut. Ja,
realisieren, ne?
absolut.
Also wir hatten früher in solchen Live-Seminaren, gerade da auch in Hamburg, vielleicht 20 Teilnehmer, Platz für maximal 25. Und in unseren Seminaren, die wir jetzt online haben, können eben 40, 50, wir haben teilweise 100, über 100
Ja.
Teilnehmer. Das ist natürlich schon ein anderer Schnack, ne?
Ja, klar.
Aber ich würde diesen Aufruf sogar noch so verfeinern, dass ich sage, das behaupte ich jetzt einfach, Dorit, wir verlosen ein Freiticket
Sehr
für
gute
das
Idee.
Webinar unter denen, die uns jetzt fleißig noch ihre Wünsche und Vorschläge für das nächste Berufsdermatologie-Webinar zuschicken. Also losgetippt und mal sehen, wer das Freiticket ergattern kann. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, lieber Christoph, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke, für deine teilweise auch privat beantworteten Fragen. Und schön, dass du da warst, dass das geklappt hat hier. Liebe Dorit, auch an dich, ganz, ganz lieben Dank für die Co-Moderation mal wieder. Vielen, vielen Dank an unsere Zuhörer, die uns wieder mit dazugeholt haben. Und ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.
Tschüss, vielen Dank.
Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD-EV Produktion. Redaktion Dr. Thyra Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Groh, Christine Rosenow. Producer Christine Rosenow. Executive Producer Dr. Thyra Bandholz. Ton und Schnitt Christine Rosenow.